SR Info. Bilanz am Mittag.
Mit Stefan Deppen im Studio. Es ist 12.30 Uhr und in der folgenden halben Stunde halten wir Sie mit dem Wichtigsten auf dem Laufenden. Dazu gehört auch heute der EU-Gipfel in Brüssel. Wir berichten unter anderem über die Rekrutenausbildung in der Ukraine und schauen in die Sitzung des Bundesrates. Es gab nämlich Mehrheiten für das Wachstumschancengesetz und auch für die Teilliberalisierung von Cannabis. EU-Gipfel der 27 Staats- und Regierungschefs in Brüssel, zweiter und letzter Tag. Die Themen sind bekannt: Ukraine, Gaza, mögliche Beitrittsperspektive für Bosnien-Herzegowina und die Lage der Landwirtschaft. Ein breites Spektrum, das uns unser Korrespondent Andreas Mayer-Feist etwas sortieren hilft. Fangen wir vielleicht mit dem großen Thema Ukraine an. Moskau, also die russische Regierung, hat heute ja erstmals von den bisher Spezialoperationen in der Ukraine genannten Krieg auch als Krieg gesprochen. Mit der Begründung, dass der ganze Westen auf ukrainischer Seite aktiv sei. Andreas Mayer-Feist in Brüssel, gibt es denn dazu schon Reaktionen von Seiten der EU?
Ja, zumindest, dass das eine Reaktion auf das sein könnte, was die EU jetzt machen will, nämlich Russland doch viel härter rannehmen als bisher. Und da fallen zwei Dinge auf. Es geht um Löcher in den Sanktionspaketen gegen Russland, die es bisher gab. Zum Beispiel dürfen noch Grundlebensmittel aus Russland in die EU eingeführt werden. Das heißt, Russland kann Geschäfte machen mit Getreide, unter anderem auch mit Getreide, das von der Ukraine gestohlen wurde. Und das geht natürlich nicht. Dem soll ein Riegel vorgeschoben werden. Und der zweite Punkt ist, dass es mehr als 200 Milliarden Euro eingefrorener Vermögen gibt, russische Vermögen. Da will man jetzt ran an die Zinsen. Und 1 Milliarde aus diesen Zinsen sollen schon im Juni ausgezahlt werden. Nicht an Russland, sondern an die Ukraine, damit das Land sich wehren kann, Munition und Waffen beschaffen kann.
Ist denn mit dieser Geldhilfe in Höhe von 1 Milliarde der Ukraine substanziell geholfen oder gibt es weitere Unterstützungsleistungen der EU an das Land?
Also, dass es eine kontinuierliche Leistung nebenher gibt, ist klar, aber auch viel Bedarf. Und darauf hat der ukrainische Präsident Zelensky hingewiesen in seiner Rede gestern. Vor allem Munition fehlt. 1 Million Schuss. Dafür will die EU jetzt sorgen, dass das schnell geliefert wird. Es gibt aber auch Überlegungen, dass jedes EU-Land 0,25% des Bruttoinlandsproduktes bereitstellt, um der Ukraine zu helfen. Das ist eine Forderung von osteuropäischen Ländern. So weit kann oder wollen die anderen Länder nicht geben, aber die Summen, die jetzt genannt werden, die sind schon enorm. Deutschland hat bisher 28 Milliarden Euro geleistet. Das geht bis Ende des Jahres und andere EU-Länder haben versprochen, hier doch noch nachzuziehen, damit sich die Ukraine wehren kann.
Stichwort Gaza. Die EU ruft zu einer humanitären Feuerpause im Gazastreifen auf. Ist das Ausdruck einer zumindest derzeitigen Einigkeit unter den EU-Ländern in ihrer Haltung gegenüber Israel und auch den Palästinensern?
Ja, und darüber ist Alexander De Croo sehr froh, dessen Land Belgien die Ratspräsidentschaft hat. Und vor allem ist er zufrieden mit der doch harten Formulierung, die auch gegen Israel gerichtet ist.
We finally have a unified position of the 27 countries that is extremely clear, demanding that the violence stops right now. Too many innocent civilians have been killed.
Also Waffenstillstand, Israel soll Hilfsgüter hineinlassen in den Gazastreifen und vor allem eine ganz deutliche Warnung, nicht mit einer neuen Bodenoffensive anzufangen. Damit liegt die EU voll auf der Linie der Amerikaner und das, so erhofft man sich das hier in Brüssel, soll ein starkes Signal an Israel sein.
Werden wir mal sehen, ob das verfängt. Stichwort Beitrittsgespräche mit Bosnien-Herzegowina. Darüber hatten wir gestern Abend hier auch schon gesprochen. An dieser Stelle, hat es da über Nacht noch substanzielle Veränderungen oder Kompromisse gegeben?
Nein, damit will man anfangen und zwar schon im Sommer. Offiziell heißt es natürlich, müssen da noch Voraussetzungen erfüllt werden. Nur ganz klar ist die politische Stoßrichtung, man will zeigen und vor allem Russland und Putin zeigen, dass der Westbalkan zu Europa gehört und dass man ihm diese Region nicht überlassen will. Diese Gefahr besteht natürlich wirtschaftlich und politisch. Das soll verhindert werden. Deshalb der Vorstoß in Richtung Bosnien-Herzegowina. Ein kleines Land mit so viel Einwohnern wie in Berlin, etwas mehr als 3 Millionen, aber ein politisch sehr wichtiges für Europa im Moment.
Kommen wir noch kurz zum Thema Landwirtschaft. Sie hatten es schon angerissen, die Getreidelieferungen, die aus Russland in die EU kommen. Ein Streitpunkt dabei, wie soll da die Lösung aussehen?
Ja, da will vor allem die EU-Kommission, Ursula von der Leyen, die Chefin der Kommission, verhindern, dass das bei der Ukraine abgeladen wird. Also die Regierungschefinnen und Chefs sagen schon, wir müssen schon darauf achten, was die Landwirte da sagen. Und wenn sie da Befürchtungen haben in einigen Ländern, dass sie vielleicht übervorteilt werden oder dass zu viel Getreide aus der Ukraine kommt, dann können wir nicht gleichzeitig zulassen, dass das auch aus Russland kommt. Also die Lösung soll jetzt so gemacht werden, dass eben das russische Getreide rausgehalten wird, also Sanktionsschlupflöcher schließen. Und auf der anderen Seite hofft man, dass man doch die Ukraine schonen kann, dass sie weiterhin importieren kann. Denn die meisten sagen hier, das geht ja nun auch nicht. Wenn wir der Ukraine helfen wollen, dann muss sie auch in der Lage sein, eben ihr Getreide hier zu verkaufen. Egal, was die Landwirte dann hier sagen, da versucht man eine Lösung zu finden.
Andreas Meyer-Feist live aus Brüssel zum aktuellen Stand des EU-Gipfels in der belgischen Hauptstadt. Vielen Dank für Ihre Informationen und Einschätzungen. Russland spricht jetzt auch selbst vom Krieg, wir haben es eben schon erwähnt, den das Land gegen die Ukraine führt. In der Sache ändert sich dadurch zunächst mal nichts. Russland hat auch in der vergangenen Nacht wieder schwere Luftangriffe auf die Ukraine gestartet. Ziel der Raketen und Drohnen waren vor allem offenbar Einrichtungen der Energieinfrastruktur. Mehrere Menschen wurden dabei getötet und verletzt. Unsere Korrespondentin in der Ukraine, Rebecca Barth, hat einen ukrainischen Truppenübungsplatz besucht und mit jungen Rekruten gesprochen.
Ein starker Wind weht über das weitläufige Gelände. Unzählige kleine Gruppen von Soldaten üben hier für den Einsatz. Sie liegen im Sand und zielen in die Ferne, werfen Übungsgranaten oder springen in ausgehobene Schützengräben. Auf dem Truppenübungsplatz nördlich von Kiew bildet die ukrainische Armee neue Soldaten aus. Auch Juri hat einen Einberufungsbescheid bekommen. Um ehrlich zu sein, habe ich mich vor der Armee kaum körperlich betätigt. Es ist ein bisschen schwierig für mich. Es wird einige Zeit dauern, bis ich mich daran gewöhnt habe. 55 Jahre ist Juri alt, aus der Region Kiew. Nicht das beste Alter für kräftezehrende Grabenkämpfe ohne ausreichend Munition gegen überlegene russische Truppen. Aus einem Lautsprecher dröhnt Gefechtslärm, psychologische Vorbereitung. Die Neuen sollen sich so gut wie möglich an den Stress im Schützengraben gewöhnen. Einen Monat haben sie dafür mindestens Zeit. Doch das hohe Alter der Einberufenen macht vielen schon in der Ausbildung Probleme. Die Arme schmerzen beim Werfen der Übungsgranaten, die Männer klagen. Das bemerkt auch Ausbilder Valentin Rybatschuk. Es ist sehr schwierig für sie, eine Granate zu werfen. Nur einer der Soldaten war in der Lage, diese Übung korrekt auszuführen. In dieser Altersklasse haben die Leute mehr Krankheiten, eine kaputte Schulter oder andere körperliche Probleme. Ein ganz anderes Bild in Kiew, Ausbildungszentrum bei der berüchtigten 3. Sturmbrigade. Sie gilt als kampferprobt und professionell, wird eingesetzt in den gefährlichsten Bereichen an der Front. Die Einheit rekrutiert ihre Soldaten eigenständig mit cooler Werbung und videospielähnlichen Filmen der Fronteinsätze. Wir konzentrieren uns auf motivierte Menschen. Motivierte Menschen kommen zu uns, die sich entwickeln wollen, und wir geben ihnen entsprechende Bedingungen. Wenn jemand mit wirklich schlechten Voraussetzungen kommt, dann sagen wir natürlich, dass er sich ein wenig verbessert. Muss, aber wir schmeißen ihn nicht raus. Maxim ist einer der Ausbilder, vor dem der Rekrut Chor so große Ehrfurcht hat. Kampferfahren, ein echter Krieger in den Augen der Neuen, für viele ein Vorbild. Es sind Biografien wie die von Maxim, die Chor motivieren. Neben Nationalismus und einer gewissen Vorstellung, wie ein echter Mann zu sein hat, motiviert ihn vor allem eins. Mein bester Freund. Wir kennen uns, seit wir Kinder waren. Leider ist er gefallen, am 29. Juli letztes Jahr. Und er war in dieser Brigade. Ich warte auf Rache, Rache. Er war der Beste. Für mich ist es eine Ehre, hier zu sein. Und es tut mir so leid, dass ich in diesem Moment nicht bei ihm war.
I'm so sorry, I wasn't with him in that moment.
Ausbilder Maxim nennt weder, wie viele Kämpfer die Einheit schon verloren hat, noch wie viele Freiwillige im Monat rekrutiert werden. Nur eines sagt er. Wir brauchen immer neue Leute.
Wir haben jetzt eben schon gehört, die EU hat einstimmig einen Waffenstillstand für den Gazastreifen gefordert. Mit diesem Ansinnen ist auch der US-amerikanische Außenminister Blinken in den Nahen Osten gereist. Ungeachtet dessen gehen die Kämpfe und Anschläge weiter. Aus Tel Aviv berichtet Clemens Fehrenkotte.
Heute Morgen Ankunft des US-Außenministers auf dem Flughafen Ben-Gurion in Tel Aviv. Beginn einer weiteren Gesprächsrunde mit der israelischen Regierung über das, was Antony Blinken und die US-Administration für unerlässlich halten. Blinken fasste diese Punkte nach seinen Konsultationen mit seinen Amtskollegen aus Ägypten, Katar, Jordanien und der palästinensischen Autonomiebehörde gestern am späten Abend in Kairo so zusammen.
The need for an immediate sustained ceasefire.
Die Notwendigkeit eines sofortigen, dauerhaften Waffenstillstandes mit der Freilassung der Geiseln. Das würde Raum schaffen, um mehr humanitäre Hilfe zu leisten, das Leid vieler Menschen zu lindern und etwas Dauerhafteres aufzubauen. Seit Wochen schon bemüht sich die US-Regierung mit steigender Intensität darum, Israels Premierminister Benjamin Netanyahu zu veranlassen, deutlich mehr Hilfslieferungen in den Gazastreifen zuzulassen. Die jüngsten Berichte der Weltgesundheitsorganisation über die besorgniserregende Mangelernährung der gesamten Bevölkerung im Gazastreifen wurden von US-Außenminister Blinken als weiteres Warnsignal bewertet, rasch und entschieden einzugreifen. Blinken sprach sich, noch in Kairo, nochmals gegen die Absicht Netanjahus aus, eine weitere Militäroperation in Rafah im Süden des Gazastreifens durchzuführen.
We all share concerns. There are more than a million people in Rafah, many of whom were displaced from other parts of Gaza.
Wir alle teilen die Sorgen. In Rafah leben mehr als 1 Million Menschen, von denen viele aus anderen Teilen des Gazastreifens vertrieben wurden. Eine größere Bodenoperation dort würde mehr zivile Todesopfer bedeuten und die humanitäre Krise verschlimmern. Es gibt einen besseren Weg, mit der Bedrohung umzugehen, mit der ständigen Bedrohung durch die Hamas. Am Mittag kamen Blinken und Premierminister Netanyahu zu einem Gespräch im Verteidigungsministerium in Tel Aviv zusammen. Netanyahu hat in den vergangenen Tagen mehrfach betont, dass sich in Rafah die letzten 4 noch funktionsfähigen Hamas-Bataillone befänden. Ohne diese Einheiten zu zerstören, würde es keinen Sieg geben. Auf Drängen der US-Regierung entsendet Netanyahu eine Delegation nach Washington, um über die israelischen Militärplanungen weiter zu beraten. Unterdessen setzten die israelischen Streitkräfte ihren Einsatz auf dem Gelände des Schiffer-Krankenhauses in Gaza-Stadt fort, der am Montagmorgen begonnen hatte. Es seien bislang hunderte Hamas-Bewaffnete getötet und über 500 Personen verhaftet worden, teilte Armeesprecher Hagari am Donnerstagabend mit. Unter den Verhafteten befänden sich knapp 360 Mitglieder der Hamas und des Islamischen Dschihads. Im besetzten Westjordanland kam es heute Morgen zu einem Anschlag auf einen Kleinbus mit israelischen Insassen. Ein Palästinenser habe mit einem Schnellfeuergewehr auf den Bus in der Nähe der Siedlung Dolef geschossen. Dabei seien 6 Menschen verletzt worden. Der Attentäter sei anschließend getötet worden, erklärte ein Armeesprecher.
Zur Innenpolitik nach Berlin. War das nun eine große Überraschung oder waren alle Zweifel der vergangenen Tage nur gesundheitspolitisches Wunschdenken? Jedenfalls hat der Bundesrat heute darauf verzichtet, wegen des Gesetzes zur Teillegalisierung von Cannabis den Vermittlungsausschuss anzurufen. Vor einer knappen Stunde hat der Bundesrat das Gesetz passieren lassen und damit kann es am 1. April in Kraft treten. Kein Aprilscherz, sondern für viele, die dagegen waren und sind, bittere Wahrheit. Aus Berlin, Nina Amin.
Ab Ostermontag ist der Cannabisbesitz und Konsum in begrenzter Menge legal. Kiffen im Umkreis von Schulen, Spielplätzen oder Sportstätten bleibt verboten. Bis zum Schluss war nicht klar, ob die umstrittene Teillegalisierung von Cannabis kommt. Besonders CDU und CSU geführte Länder stellten sich gegen die Pläne der Ampelkoalition. Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein von der CDU nennt das Gesetz eine Katastrophe für Deutschland. Er sieht vor allem für junge Menschen große gesundheitliche Gefahren. Aber auch SPD-geführte Länder ließen bis zum Schluss offen, ob sie bei dem Gesetz mitgehen. Deren Argument, bis Anfang April ließe es sich für Polizei und Justiz nicht umsetzen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD verteidigte das Gesetz erneut vor dem Bundesrat. Mit der Teillegalisierung wolle er erreichen, dass junge Menschen besser über Risiken beim Konsum aufgeklärt werden und weniger auf schlechte Cannabisqualität auf dem Schwarzmarkt zurückgreifen.
Auch ein anderes Vorhaben der Regierung hat den Bundesrat passiert und kann nun in Kraft treten. Das sogenannte Wachstumschancengesetz. Mit einer Protokollerklärung durch die Regierung hatte die Zustimmung der Union erreicht werden können. Einzelheiten aus Berlin von Andreas Reuter.
Noch am Morgen hatte Thorsten Frei von der CDU dafür geworben, das Wachstumschancengesetz abzulehnen.
Weil wir im Grunde genommen nicht einsehen, dass wir auf der einen Seite eine sehr geringfügige Entlastung der Wirtschaft haben, 3,2 Milliarden Euro, also keine Strukturverbesserungen in diesem Bereich. Und das wird erkauft damit, dass man für einen bestimmten kleinen Teil der Wirtschaft, nämlich die Landwirtschaft, eine Steuererhöhung von 440 Millionen Euro macht.
Thorsten Frei allerdings ist parlamentarischer Geschäftsführer der Union im Bundestag. Im Bundesrat, wo heute abgestimmt wurde, kam er damit nicht durch. Auch Unionsländer stimmten hier für das Gesetz. Die Mehrheit war damit gesichert. Vielleicht auch, weil SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig aus Mecklenburg-Vorpommern nochmal appelliert hatte,
dem Wachstumschancengesetz eine Chance zu geben, denn die Wirtschaft in Deutschland braucht einen Wachstumsimpuls.
Der ist kleiner ausgefallen, als die Bundesregierung mal geplant hatte. Ursprünglich waren Erleichterungen für die Wirtschaft in Höhe von 7 Milliarden Euro im Gespräch. Übrig geblieben sind jetzt nur 3,2 Milliarden. Und doch, so Katja Hessel, parlamentarische Staatssekretärin im Finanzministerium von der FDP.
Darauf wartet die Wirtschaft. Darauf wartet die Wirtschaft seit Ende letzten Jahres. 5% degressive AFA für den Wohnungsbau, degressive AFA für die Unternehmen. Wichtige Sachen, die wir jetzt treffen müssen, die für die Zukunft gehen, in die Digitalisierung. Ich sage nur, es ist die E-Rechnung darin enthalten. Es ist schon was zur Doppelbesteuerung der Renten gesagt worden. Sind ganz, ganz viele Sachen.
Widerspruch von Florian Herrmann, CSU-Minister für Bundesangelegenheiten aus Bayern. Nur homöopathisch sei die Wirkung des Gesetzes. Der Wachstumseffekt, der damit erreicht werden könne, betrage gerade mal 0,025%.
Darüber hinaus ist nicht hinnehmbar, dass eben die Landwirte diese ganze Sache finanzieren sollen.
Darum kein Ja zum Wachstumschancengesetz, wenn die Bundesregierung nicht die Kürzungen bei der Agrardieselförderung zurücknimmt, so Herrmann. Manuela Schwesig aus Mecklenburg-Vorpommern widersprach.
Ich teile die Kritik am Agrardiesel, aber der Agrardiesel hat nichts mit diesem Wachstumschancengesetz zu tun. Wir dürfen jetzt nicht den anderen Teil der Wirtschaft bestrafen, indem das Wachstumschancengesetz nicht kommt.
Und die Mehrheit der Länder schloss sich dem an. Den Landwirten will die Bundesregierung nun mit anderen Maßnahmen helfen, die sie in einer Protokollnotiz zusammengefasst hat. So sollen die Bauern Steuererleichterungen bekommen und nicht mehr so viele Flächen stilllegen müssen zum Wohle der Umwelt. Minister Herrmann aus Bayern aber reicht das nicht. Im Bundesrat sprach er heute von einer Mogelpackung und einer echten Unverschämtheit.
12 Uhr und annähernd 48 Minuten. SR Info Bilanz am Mittag. Die Nachrichten nun mit Stefan Eising.
Der Polizei im Saarland ist nach eigenen Angaben ein Schlag gegen Kinderpornografie gelungen. Demnach gab es in den vergangenen Tagen landesweit Durchsuchungen bei Tatverdächtigen, sowohl in ihren Wohnungen als auch auf ihren Arbeitsstellen. Die Razzien wurden in 22 Städten und Gemeinden durchgeführt, unter anderem in Saarbrücken, Völklingen, Merzig, Dillingen und Beckingen. Die Polizei stellte IT-Geräte und Ausdrucke von kinderpornografischem Material sicher. Laut den Ermittlern ist der älteste Tatverdächtige 70 Jahre alt, einige Personen seien polizeibekannt. Die Hinweise auf die kinderpornografischen Inhalte kamen aus den USA. Die gemeinsame Entwicklung eines modernen Panzers durch Deutschland und Frankreich rückt näher. Nach Angaben von Bundesverteidigungsminister Pistorius haben sich beide Länder bei Verhandlungen auf die Modalitäten zur Entwicklung verständigt. Man habe sich geeinigt, wie die einzelnen Aufgaben des Projektes verteilt werden sollen. Die Produktion soll jeweils zur Hälfte in Deutschland und in Frankreich erfolgen. Bei dem Projekt geht es um ein System für den Landkampf, das über den reinen Einsatz von Kampfpanzern hinausgeht. Bei der Postbank läuft heute und morgen ein bundesweiter Warnstreik. Dazu hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten in allen Filialen aufgerufen. Verdi fordert für die rund 12.000 Postbank-Angestellten unter anderem 15,5% mehr Geld und lehnt das bisherige Angebot des Unternehmens als unzureichend ab. In knapp 4 Wochen soll wieder verhandelt werden. Und hier noch eine Meldung, um die uns die Polizei gebeten hat. Seit gestern Nachmittag wird der 75-jährige Rainer Bohr aus Saarbrücken vermisst. Er wurde zuletzt am Saarleinpfad in Luisenthal gesehen. Der Vermisste ist etwa 1,78 Meter groß, von schmaler Statur, hat kurze Haare und einen grauen Schnurrbart. Bekleidet ist er mit einer blauen Jeans, einer grauen Strickjacke und einer blauen Schirmmütze. Nach Polizeiangaben ist er verwirrt und desorientiert. Hinweise auf seinen Verbleib nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.
Das Durcheinander bei der saarländischen AfD geht weiter. Die Partei hat ihren für morgen geplanten Landesparteitag in Reinheim abgesagt. In dem vom Landesvorstand an die Mitglieder versandten Brief wird der Schritt unter anderem mit dem Schutz der Mitglieder begründet. Allerdings ist die AfD möglicherweise auch einer Absage durch das Bundesschiedsgericht zuvorgekommen. SR-Reporter Yannick Böffel.
Im Brief des Landesvorstandes werden unter anderem die von der Gemeinde Gersheim eingeschränkten Parkmöglichkeiten rund um die Grenzlandhalle in Reinheim angeführt. Das würde dazu führen, dass die Delegierten im Ort verteilt parken müssten und angesichts der angekündigten Gegendemonstration könnte das zu einem wörtlich Spießrutenlauf für die Mitglieder und sogar zu Verletzten führen. Der Parteitag soll nun Ende April an einem anderen Ort nachgeholt werden. Möglicherweise hätte dieser Parteitag aber ohnehin nicht stattfinden können, wollte doch der Kreisvorstand Zerpfalz, der dem Landesvorstand um Landeschef Becker kritisch gegenübersteht, diesen Parteitag juristisch verhindern und war vors Bundesschiedsgericht gezogen. Dessen Entscheidung, die am Vormittag fallen sollte, ist der Landesvorstand nun mit seiner Absage zuvorgekommen.
Noch einmal ein Blick ins Ausland. Am Sonntag vor 25 Jahren begann die sogenannte Operation Allied Force. Als Reaktion auf den Kosovo-Krieg mit zahlreichen Massakern und Vertreibungen feuerten NATO-Streitkräfte über 28.000 Sprengkörper auf das ehemalige Gebiet der Bundesrepublik Jugoslawien ab, vor allem auf Serbien. Oliver Schorsch hat sich mit Überlebenden getroffen.
Zwei Autostunden südlich der serbischen Hauptstadt Belgrad liegt die 4000 Einwohnergemeinde Varvarin. An einer Brücke über den Fluss Morava steht der ehemalige Gemeindevorsitzende Zoran Milenkovic. Er hat hier auf dieser Brücke bei einem NATO-Luftangriff seine Tochter verloren. Sanja war damals 15. Es war ein Sonntag, es war ein kirchlicher Feiertag und es war Markttag. Tausende Menschen waren draußen unterwegs. Die NATO-Bombardierung lief da schon mehr als 2 Monate und unser kleiner Ort war nie Ziel von Angriffen gewesen, denn es gab ja hier keine militärischen Ziele. Und so hatte niemand erwartet, dass sie um 12 Uhr mittags die Brücke in Varvarin mit Raketen beschießen werden. Als die F-16 Kampfjets der NATO am Himmel auftauchten, rechnete auch noch keiner damit, dass etwas passieren wird. Sanja war mit 2 Freundinnen in der Kirche gewesen, dann waren sie durch die Stadt spaziert und sind dann über die Brücke gelaufen zu unserem Haus. Und dann passiert das Unglaubliche. 2 NATO-Kampfjets feuern auf einen Pfeiler der Brücke. Sie stürzt ins Wasser und mit ihr die 3 Mädchen auf der Brücke. Menschen kommen ans Ufer gerannt, um zu helfen. Doch da kommen die Kampfjets noch einmal angeflogen und feuern weitere Raketen ab. Insgesamt werden 10 Menschen getötet, auf der Brücke und am Ufer. Sanjas Freundinnen können gerettet werden. Sanja stirbt auf dem Weg ins Krankenhaus. Ihr Vater kann es heute, 25 Jahre später, immer noch nicht fassen. Bis heute hat er nicht erfahren, wer den Befehl für den Angriff gab. Er weiß noch nicht einmal, aus welchem NATO-Land die Kampfjets stammten. Eine Klage vor einem deutschen Gericht wurde abgewiesen. Meine Tochter ist zu einem, wie man damals sagte, Kollateralschaden der NATO-Aggression gegen Serbien geworden. Ich werde niemals begreifen, warum sie das serbische Volk kollektiv bestraft haben. Ich war damals wütend auf den NATO-Pakt und auf die Piloten, aber auch auf Slobodan Milošević. Denn er hätte sein Volk durch Verhandlungen beschützen müssen, anstatt den Konflikt mit der NATO anzuzetteln. Die NATO-Bombardierung wird für viele Serben noch lange ein einschneidendes Erlebnis sein, sagt der ehemalige Generalstabschef der serbischen Armee und heutige Oppositionspolitiker Zdravko Ponoš. Dieses Volk wird es schwer haben, nachzuvollziehen, dass die Bombardierung unvermeidlich gewesen sein soll. Es spielt dabei auch keine Rolle, was im Kosovo passiert ist. Die NATO ist damals zu weit gegangen. Sie hätte ein UN-Mitglied ohne UN-Mandat nicht angreifen dürfen. Und bei Slobodan Milošević kann ich mir vorstellen, dass er den Krieg damals wollte. Denn politisch hatte er nicht die Kraft, dem Kosovo mehr Autonomie zu geben. Und so wollte er den Kosovo vielleicht lieber durch einen kurzen Krieg verlieren. Der heutige serbische Präsident Aleksandar Vučić war damals Teil des Kriegsregimes. Er war unter Milošević Informationsminister. Jetzt arbeitet Vučić mit der NATO zusammen, bei vielen sicherheitspolitischen Themen. Doch gleichzeitig macht er auch immer wieder Stimmung gegen die NATO. Nichts, was auf dieser Welt passiert, kann schlimmer sein als das, was sie damals uns, einem kleinen Land, angetan haben. Sie haben uns zum Sündenbock gemacht, nur weil wir frei sein wollten in unserem Land. Sie haben eine neue Ordnung geschaffen, in der nur Sie das Sagen haben, und die, die nicht gehorchen wollen, müssen bestraft werden. Vučić klammert die Gründe für die NATO-Luftangriffe immer aus. Die Vertreibungen und die Massaker der serbischen Streitkräfte an den Kosovo-Albanern im Kosovo-Krieg. Kritiker werfen Vučić vor, sich nur auf das Leid der Serben zu fokussieren, um daraus politisches Kapital zu schlagen.
Wir schauen noch aufs Wetter. Teils aufgelockert ist es heute, teils wolkig. Zum Teil scheint auch die Sonne noch ein bisschen. Die Temperaturen liegen zwischen 16 und 20 Grad. Auch in der Nacht bleibt es zunächst noch trocken. Später kann es dann aber bei 7 bis 3 Grad auch regnen. Morgen wird es dann insgesamt kühler und wechselhaft. Soweit die SR-Info-Bilanz am Mittag mit Stefan Deppen im Studio. Weiter geht es nun mit internationalen Pressestimmen.
SR Info. Auslandspresseschau.
Die EU-Staats- und Regierungschefs haben bei ihrem Gipfeltreffen in Brüssel den Weg für Beitrittsgespräche mit Bosnien-Herzegowina freigemacht. Zur Balkanpolitik der Europäischen Union schreibt die österreichische Zeitung Die Presse: Die Länder Südosteuropas sollen ganz klar ins Team EU geholt werden. Das ist auch wichtig, denn längst versuchen andere Kräfte auf dem Balkan ihre Macht auszubauen, etwa China, das dabei auf wirtschaftlichen Einfluss setzt. Eine EU-Annäherung Südosteuropas ist dabei durchaus in Pekings Interesse, in der Hoffnung, dass damit auch für China die Türen nach Europa weiter aufgehen. Russland spielt in der Region eine destruktivere Rolle. Kreml-Chef Putin versucht, dem Westen hier Schwierigkeiten zu bereiten. Der Kolumnist des britischen Guardian übt scharfe Kritik an den Wirtschaftssanktionen des Westens gegen Russland. Die Ausweitung der logistischen Hilfe der NATO für die Ukraine zu einem umfassenden Wirtschaftskrieg gegen das russische Volk hat es Kreml-Chef Putin ermöglicht, eine weitreichende anti-westliche Koalition zu schmieden. Dieser Wirtschaftskrieg hat sich eindeutig als kontraproduktiv erwiesen. Russlands Wachstum des Bruttoinlandsprodukts übertraf im vergangenen Jahr mit real etwa 3% das von Großbritannien. Die westliche Politik trägt aktiv dazu bei, dass Putin an der Macht bleibt. Die schwedische Zeitung Dagens Nyheter kommentiert Putins Politik der Verfolgung und Bestrafung von regimekritischen Künstlern in Russland. Putin hat Angst vor einer Kultur, die die Wahrheit sagt. Anfang Februar wurde gegen den russischen Schriftsteller Boris Akunin Haftbefehl erlassen. Er kritisierte den Krieg in der Ukraine und den Präsidenten. Daraufhin wurde er zunächst des Terrorismus beschuldigt und als ausländischer Agent eingestuft. Akunin ist nur einer von vielen Künstlern und Intellektuellen, die ins Visier des Putin-Regimes geraten sind. Einige wurden getötet, andere aufgrund erfundener Anschuldigungen ins Gefängnis geworfen. Wir müssen die russischen Intellektuellen unterstützen und dafür sorgen, dass ihre Botschaft weit über die Grenzen des Landes hinaus verbreitet wird. Und die spanische Zeitung La Vanguardia befasst sich mit der Ankündigung des im Exil lebenden katalanischen Separatistenführers Puigdemont, bei der Regionalwahl am 12. Mai zu kandidieren. Obwohl sich Puigdemont bemühte, seiner Entscheidung Bedeutung zu verleihen, stand er bereits 2017 und 2021 an der Spitze der Liste und musste sich in beiden Fällen geschlagen geben. Auf jeden Fall aber stellt Puigdemonts Kandidatur eine Klärung der politischen Stimmung Kataloniens dar und überlässt den Bürgern die Entscheidung über die Zukunft, die sie für das Land wünschen. Der Separatistenführer machte jedenfalls deutlich, dass er den Prozess zur Erlangung der Unabhängigkeit Kataloniens zu Ende führen will. Puigdemont sucht seine zweite Chance.
Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Drews.